Ja, hallo, guten Abend. Herzlich willkommen bei dem Webinar heute mit Sabine Lichtenfels. Dieses Webinar ist ja eine ganz offene Einladung. Wir haben hier Menschen aus verschiedenen Netzwerken zusammen. Einmal Teilnehmer der Online-Kurse von Terranova.earth. Dann haben wir Teilnehmer vom Ring der Kraft, Menschen vom Newsletter, den die Christa Dregger immer rumschickt und auch noch andere Netzwerke, die Delia Wöhlert jetzt zusammenstellt. Ja, und insofern ist es heute ein ganz offener Raum und ich möchte euch darauf hinweisen, dass dieses Webinar auf Spendenbasis ist und ihr seid herzlich eingeladen, einen kleinen Beitrag zu spenden. Die Bankverbindung ist im Chat sichtbar. Super. Mal so eine ganz große erste Einführung. Wir haben ja angekündigt, dass wir diesmal ein etwas anderes Format machen, also auch Kleingruppen. Und das haben wir jetzt aus technischen Gründen heute noch nicht gemacht. Das machen wir nach der Sommerpause. Dann werden wir ein Interview führen, wie gewohnt, und dann uns in Kleingruppen aufteilen, sodass ihr dann auch die Möglichkeit habt, euch unter euch auszutauschen und die Fragen zu finden, die ihr dann an Sabine im zweiten Teil stellen könnt. Aber heute machen wir es nochmal so wie die letzten Wochen, dass wir erstmal mit einem kleinen Interview von mir und der Sabine beginnen und ihr dann eure Fragen stellen könnt. Ja, ich glaube, das ist erstmal alles, was ich so am Anfang sagen kann und möchte erstmal Sabine Lichtenfels herzlich willkommen heißen. Hey Sabine, magst du ein
Hallo.
paar Worte sagen, erstmal so?
Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin gerade gar nicht in Tamera, sondern in der Nähe. Wir haben hier ein sehr intensives Think Tank zur Frage, wie geht's weiter? Und ich bin sehr gespannt auf unser Zusammenspiel heute Abend. Hallo, Lee.
Hallo, ich bin hier in Tamera. Bin hier am Bild vor dem Ring der Kraft zeichnen, was hier in Tamera auch als große Metallskulptur steht. Aber in Wirklichkeit sitze ich hier in einem Raum und es ist ziemlich heiß. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland gerade ist, aber ich habe gehört, da ist auch schon Frühling, sommerliche Temperatur, ne? Ja, schön, dass ihr gekommen seid. Wunderbar. Also das Thema heute, das Vertiefungsthema ist heute Eros und Religion. Ich möchte gerne beginnen mit einer Frage, Sabine. Du kommst ja aus der globalen Liebesschule, die vor einer Woche etwa zu Ende gegangen ist. Mal erstmal eine grundsätzliche Frage. Wieso heißt das globale Liebesschule? Was ist an dem Thema global?
Ja, danke für die Frage. Wir hatten eine 10-tägige sogenannte Liebesschule, wo Friedensaktivisten und Friedensaktivistinnen aus verschiedensten Ländern zusammenkommen und wo wir uns grundsätzlich mit der Frage befassen, wie schaffen wir eigentlich einen Schutzraum, der uns befähigt zu erkennen, dass die privaten Liebesthemen, die wir alle in irgendeiner Weise haben, sehr kulturbedingt sind und sehr geprägt sind von den Konditionierungen, in denen wir aufwachsen und wo wir ganz elementar an die Frage kommen, was ist eigentlich eine Friedenskultur und wie hängt eine Friedenskultur mit einem neuen Verhältnis zu dem Thema Liebe und Sexualität zusammen? Und es war dieses Mal für mich sehr, sehr bewegend, weil wir eben auch Menschen hatten, zum Beispiel aus Kamerun. Und wir wissen, dass in Kamerun gerade die Hölle los ist, also Krieg in einem Ausmaß und wo man dann auch mitbekommt, was in diesen Zonen, wo das, ich sag mal, das normale Leben durchbrochen wird, was da an Folter, an Gewalt und so weiter geschieht. Und gleichzeitig untereinander einen Schutzraum aufzubauen, der uns befähigt, sehr intim darüber uns auszutauschen, wie können wir eigentlich das Verhältnis der Geschlechter und unsere ganzen Genderfragen in einem geschützten Raum so behandeln, dass wir uns wieder verbinden mit den heiligen Quellen des Lebens und der Liebe. Und es war für mich in einer Weise bewegend, weil wir eben auch Menschen aus Brasilien da hatten, die in einem Slum leben und die immer wieder in Tamera dann so auftanken für ihre Friedensarbeit, weil sie in so einem geschützten Rahmen Dinge sprechen können oder wo wir in die Öffentlichkeiten treten können mit Themen, die, wo man normalerweise gar nicht drüber spricht. Und da kommen dann sehr, sehr bewegende Dinge zum Vorschein. Und man merkt eigentlich, egal aus welcher Kultur wir kommen, das Liebesthema prägt unser Leben enorm. Ja, soweit mal in Kürze dazu. Und wir haben in dem Zusammenhang auch sehr, sehr stark das Thema Eros und Religion berührt. Also was ist eigentlich das heilige Weibliche, wo der Eros einen natürlichen Platz bekommt? Oder was ist das heilige Männliche, wo wir die erotische Grundtatsache, dass wir erotische, sinnliche Wesen sind, wieder in vollem Umfang bejahen können? Und wir haben dann eben sehr fein beleuchtet die Thematik, dass unterdrückte Sexualität eigentlich zur Gewalt führt, auch zur Grausamkeit oder auch zur Depression und zu Krankheiten. Und was wäre eigentlich, wie müsste eine Kultur aussehen, wo diese ganze Thematik wieder eingebettet wird in ihren kosmischen heiligen Raum?
Magst du uns ein, zwei Highlights für dich erzählen, die so für dich, wo du da gemerkt hast, boah, da, das finde ich richtig stark.
Ja, also für mich war ein sehr, sehr berührendes Highlight, wo Menschen, die jetzt in Deutschland sehr aktiv sind in einer politischen Initiative und wo sie in einer Weise miteinander über Dinge sprechen konnten, wo man normalerweise schweigt. Also diese Thematik, wo sich in der Partnerschaft der Mann in eine andere Frau verliebt und aus Angst vor der Reaktion der Frau es verheimlicht. Und an diesen Beispielen konnten wir so tief diesen Punkt berühren, wo Liebe frei wird durch Wahrheit. Und wenn diese Wahrheit in einem geschützten Raum gesprochen werden kann, kommt eine Vertiefung in der Partnerschaft zustande, die man in unserer Kultur normalerweise kaum hinkriegt, weil es sofort geprägt ist von Angst und Vergleich. Das war für mich ein sehr starkes Highlight, dass wir in der Gruppe diese Tiefe miteinander teilen konnten. Und ein anderes großes Highlight war die Gruppe, eine ganze Gruppe aus Brasilien, die erzählt hat, dass dadurch, dass sie untereinander in einen Wahrheitsraum gekommen sind und auch in diese Frage, was brauchen wir eigentlich untereinander, dazu beitragen konnten, dass sie während der Pandemie helfen konnten in ihrer Umwelt, weil sie im eigenen Feld in eine Nähe und in ein Vertrauen gekommen sind miteinander, auch geschützt durch Gedanken der Liebesschule. Und es war sehr, sehr berührend. Also diese Beispiele zu unmittelbar zu sehen, wie kraftfrei wird durch Wahrheit im Bereich von Liebe und Sexualität. Das ging so weit, dass sie eben erzählt haben, dass sie auch in Gewaltszenen eingreifen konnten, also aus so einer geschützten Quelle heraus handeln konnten, weil sie untereinander so einen Gemeinschaftsraum aufgebaut haben des Vertrauens. Ja.
Ja, danke erstmal. Dann würde ich jetzt gerne das Thema Eros und Religion mal näher betrachten. Und ich habe aus dem Buch Der unerlöste Eros von Dieter Duhm die Anfangsworte aus seinem Kapitel genommen, Eros und Religion, die Heiligung der Ursprünge. Und möchte die gerne einmal vortragen. Vielleicht ist es gut, den Gesamtbereich des Themas Eros über den engeren Begriff der Sexualität hinauszuführen, um das Gesamtthema des Menschen unserer Zeit zu sehen und uns nicht ewig auf Beziehungsfragen und sexuelle Mangelzustände reduzieren zu müssen. Was immer uns im Liebesbereich innerlich bewegt und trifft, hat zu tun mit unserer ganzen Existenz. Diesen Gesamtraum unseres Lebens versuche ich zu umreißen mit dem Begriffspaar von Eros und Religion. Denn hier liegen die Quellen unseres Seins. Ja, mich haben diese Worte sehr bewegt und vielleicht ist das jetzt schon mal so ein kleiner Anfang, um den Raum zu öffnen, ne? Um die Dimension des Themas hier jetzt in unserer Zoom-Kommunikation in den Raum zu holen. Und ich fahre noch einmal fort. Sexuelle und religiöse Liebe sind die Quellen unseres Daseins. Wir nähern uns ihnen behutsam, bis sie in ihrem eigentlichen Urgrund zusammenfallen. Der werdende Mensch der Geschichte hat die beiden Dinge voneinander getrennt. Das war der Grund seines Dauerschmerzes. Jetzt mit der Befreiung der sinnlichen Liebe kann er sie wieder vereinigen und in dieser Vereinigung dasjenige Glück erkennen, das er so lange unbewusst gesucht hat. Das Glück des Angekommenseins. Das ist der innere Erkenntnisvorgang unserer Zeit. Der Vorgang einer sich anbahnenden Transformation des menschlichen Lebens. Aus dem Buch Der unerlöste Eros. Ja, in dieser Größenordnung bewegen wir uns. Was heißt es, anzukommen, wirklich anzukommen als Mensch? Und ich würde dir gerne die Frage stellen, wie kam es zu dieser Trennung von Eros und Religion?
Ja, ich meine, das ist natürlich eine tief historische Frage. Ich selber habe Theologie studiert und es war für mich erschütternd zu sehen, wie tief wir in der Religion eigentlich den ganzen erotischen Bereich zum Bösen erklärt haben oder in die Hölle verbannt haben. Und die ganze Erbsündengeschichte, ja, die hat in sich eigentlich diese Widerspiegelung, wo ein ganz zentraler Begriff des Lebens, dass wir eigentlich alle aus einer erotischen Quelle überhaupt diese Erde betreten haben, ja, dass wir durch einen Beischlaf überhaupt eintreten konnten als körperliche Wesen. Dieser Bereich wurde so dermaßen negiert, verbannt. Und Eva war die Böse, die den Adam zu Fall gebracht hat, weil sie zusammen mit der Schlange vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Ja, da drin steckt in mir für mich schon der ganze Wahnsinn der letzten Jahrtausende der Entstehung der Patriarchatsgeschichte. Und wenn man dann tiefer forscht, dann kommt man in frühgeschichtliche Kulturen, wo die Sexualität eine heilige Quelle war. Also da gab es die Schöpfungsreligion statt die Erlösungsreligion. Da war die Erde nicht das Jammertal, das Böse. Und wo wir hier schmachten müssen, damit wir dann irgendwann nach dem Tod ins Paradies kommen, sondern es war das Leben selbst, was heilig war. Und für mich ist es sehr interessant, dass mit der Verdammung der Sexualität eigentlich auch die Verdammung des ganzen irdischen Lebens parallel ging. Also wir haben im Grunde mit der Verdammung der Sexualität auch die Erde selber also als lebendiges Wesen, wo wir in Sinnlichkeit leben, vernichtet. Also die Materie wurde ein Stück objektive, tote Materie, die man ausbeuten konnte, wie man wollte, wo man Besitz ergreifen konnte von den Ländern, wo man Ressourcen nehmen konnte, so viel man wollte, ohne überhaupt in Kontakt zu treten. Und dasselbe ist eigentlich passiert in den Beziehungen. Und die Sexualität war nur noch in einem ganz engen Zusammenhang überhaupt erlaubt. Und da meine ich, dass wir noch heute wie die Lemminge immer in dasselbe Unglück laufen in der Liebe, solange wir nicht erkennen, dass es hier um ein Kulturgut geht, um ein ganz tiefes, heiliges Kulturgut. Man kann sagen, ja, was willst du denn? Heute ist doch die Sexualität befreit. Jeder kann doch wählen, was er will. Aber der heilige Aspekt, der Schöpfungsaspekt, der religiöse Aspekt, der ist nicht mehr wirklich da. Und dadurch versucht man alles das in seinen Liebesbeziehungen zu verwirklichen, was eigentlich in einem viel größeren Umfeld von Feier, von Zelebration, von Achtung vor dem Leben da hineingehört. Also wo man wieder mit voller Bejahung seine Körperlichkeit bejaht, sowohl als Frau als auch als Mann oder wenn man eine andere Identität gewählt hat, die Bejahung des Sinnlichen an sich, das ist für mich ein Punkt, der über Jahrtausende verdammt wurde und dadurch wurde der Mensch regierbar. Also dadurch hat man sich unterworfen unter ein Dogma, auch unter ein religiöses Dogma. Und warum das geschehen ist, das ist für dieses Webinar bestimmt zu viel. Aber ich finde es eine spannende Frage. Wie konnte es passieren, dass diese heilige Quelle so verdammt und negiert wurde? Und wie kam es zum Patriarchat, ohne jetzt irgendwie zu sagen, ja, die Männer waren die Bösen oder die Frauen waren die Bösen, sondern wir alle haben eine kulturelle Wunde gemeinsam zu heilen. Und eine Friedenskultur kann ich nur sehen, wenn wir das erotische Thema aus seinem Ghetto befreien und zurückführen an die heilige Quelle.
Danke. Das heißt, ein Stück weit kennen wir dieses Geheimnis oder kennen wir dieses Wunder oder wie Ernst Bloch nennt, das Nondum, das, wo dieser geheilte Zustand da ist, ja, den kennen wir zutiefst, oder?
Naja, ich glaube, es ist in uns selber eine Art von Angst eingebrannt, dass normalerweise die Verlustangst viel schneller ist als das Vertrauen in die kosmische Dimension der Liebe. Und trotzdem glaube ich persönlich, dass wenn man tief genug in die Forschung geht, dass wir alle eine Art von heiliger Quelle oder heiliger Matrix in uns haben, wo wir ein heiles Urbild oder unsere eigentliche intellektuelle Gestalt wieder entdecken können und erinnern können. Also es gibt, Platon hat es, glaube ich, mal gesagt, alles Leben ist Erinnerung, alles Wissen ist Erinnerung. Und in dem Sinn glaube ich, dass es eine Utopie gibt, an die wir uns erinnern können. Ja, das Nondum der Geschichte.
Ja, und in deinen Büchern beschreibst du ja auch immer wieder Kulturentwürfe als Erinnerung und auch als Vision, wo dieser geheilte Raum Teil einer Kultur sein kann, ne? Wo das der Ausgangspunkt ist von allem, was passiert zwischen Menschen, im Kontakt mit der Erde, mit den Tieren und so, ne?
Ja, für mich war das ein ganz, ganz tiefes Erlebnis, wo ich durch die Entdeckung frühgeschichtlicher Kulturen an einen Punkt kam, wo ich auf einmal fast, würde ich sagen, in meinem Zellgedächtnis eine Erinnerung gefunden habe an eine urgeschichtliche, universelle Gemeinschaftsform, wo der Eros universell war. Also neben den persönlichen Beziehungen eine darüber rausragende, verbindende Quelle zum Leben überhaupt. Und das ist wie so ein, also für mich ist es, ich vergleiche das immer mit, wenn ein Baum aus einem Samen kommt, ja, eine Eichel hat die ganze Information der gesamten Eiche bereits in sich. Und so denke ich, haben wir auch einen Kulturkern eines Urwissens in uns, aus dem der Lebensbaum sich entfalten kann, wenn wir wieder zurückkommen an diesen Urpunkt der Erinnerung. Was ist Leben eigentlich an sich? Wie sind wir gemeint? Gibt es den humanen Kern? Und das war für mich eine ganz wichtige Stelle in meinem Leben, diese Erinnerung anzutreffen. Das ist so, wie wenn man durchdringt durch die Schicht der Angst, durch die Hypnose der Angst und auf einmal an einen heilen Urkern geführt wird.
Danke. Ja, ich danke erstmal für diesen großen Bogen. Und insofern ist die Liebesschule ein sehr wesentlicher Beitrag für die Friedensarbeit, kann man schon sagen, ne?
Das kann man bestimmt sagen, ja. Mhm. Also wir merken dann auch immer, man kommt dann an so archetypische Punkte, wo zum Beispiel bei Frauen sehr oft diese Trennung ist zwischen der Mutter, dem Mutterarchetyp und diesem wilden Aspekt der Lilith. Das sind wie zwei Figuren, die sich gegeneinander bekämpfen, wodurch dann auch oft die Konkurrenz unter Frauen entsteht. Und wenn man das plötzlich beides in sich bejahen kann, also sowohl diesen heiligen Aspekt der Mutter als auch diesen wilden Aspekt, und was Entsprechendes entdecke ich oft bei Männern, diese Stelle, wo man so diese Christusgestalt in sich erkennt oder den Apollon oder den Buddha, also so eine heilige, ganz stille, ruhige, liebende Kraft und parallel die wilde Seite, die wilde Seele, der Pan oder diese Urkraft, ja. Und wenn diese beiden Elemente integriert sind und wirklich Teil werden einer Kultur, dann glaube ich, werden wir ein anderes Leben führen. Also wo wir uns wieder erinnern an diese Fülle des Menschseins.
Danke. Ja, ich würde sagen, Sabine, wir öffnen jetzt mal für die Menschen, die da sind. Und ihr habt unten die Möglichkeit, wenn ihr also in der unteren Leiste auf Reaktionen geht, da habt ihr die Möglichkeit, eine gelbe Hand oder beziehungsweise eine Art Hand erheben anzuklicken. Das ist zumindest bei mir. Und wenn ihr da drauf geht, wenn ihr was sagen möchtet, dann können wir das ganz gut erkennen und euer Gesicht rutscht ganz nach vorne. Und ich möchte jetzt euch einladen, Fragen zu stellen, vielleicht angeregt durch das, was ihr jetzt gerade gehört habt, durch das Thema, durch die Worte von Sabine oder auch Fragen, die ihr mitbringt und die euch so richtig wichtig sind. Und ich wünsche uns, dass wir die nötige Intimität und Klarheit hier aufbauen können, sodass ihr beschenkt aus diesem Webinar hervorgeht. Und lade euch jetzt ein, eure Fragen zu stellen. Und es wäre schön, wenn ihr, auch ich weiß, deswegen noch dazu, man hat ja oft den Wunsch, ganz viel auch zu erzählen, ne? Wenn wir versuchen, uns ein bisschen jetzt zu bündeln auf die Frage tatsächlich. Genau. Möge sich der Erste oder die Erste
zu Wort. Die Fragen müssen übrigens nicht jetzt alle auf den Bereich Eros und Religion sich reduzieren. Ne? Das war nur erstmal, um ein bisschen diesen kulturhistorischen Rahmen aufzubauen. Und es können da drin natürlich auch andere Fragen sein. Ja. Ja.
Hallo Dörte.
Ja, ich grüße dich und euch. Wie schön, dich zu sehen. Und ja, danke für diese wunderbaren ersten Worte. Ich habe tatsächlich eine Frage, weil du gerade gesprochen hast von Christus und Pan-Energie im Mann. Lustigerweise. Habe ich kurz, nachdem ich aus Tamera wieder hier in Barcelona war, jemanden kennengelernt. Und wir erleben gerade etwas zusammen, was wir beide nicht so ganz fassen können. Ein Mann, der sagt, früher war er definitiv Machismo puro. Aber offensichtlich heute nicht mehr, weil sonst würden wir ja keine 2 Minuten miteinander reden. Und das ist natürlich jetzt alles total frisch. Ne? Weiß Gott, ob das morgen weitergeht. Aber meine Frage an dich wäre, was kann ich als Frau tun, um einfach diesen Prozess, dass eben Christus und Pan-Energie manifestieren und sich auch mit dem, was in mir ist, diese ganzen verschiedenen Aspekte und Kräfte und Qualitäten, also was kann man tun, um das zu unterstützen, außer halt sehr präsent sein und möglichst gut hinhören?
Oh, schön, das freut mich zu hören. Grüß dich, Dörte. Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, das ist ja ein riesiges Geschenk, ne? Wenn man plötzlich in so diese Fülle des Kontaktes kommt und wo man dann merkt, mit was für kosmischen Energien man es zu tun hat. Und da ist für mich der wichtigste Punkt, dass man nicht anhaftet Also, dass man weiß, es wird seinen eigenen Weg finden, wie dieser Fluss jetzt weiter fließen will. Und als Frau musste ich da drin immer lernen, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass der Mann in vollem Vertrauen alle seine Bewegungen mir mitteilen kann. Und wir hatten das auch jetzt in der globalen Liebesschule, wo ein Mann, der hat gesagt, ich war früher eigentlich vollkommen abhängig von sexuellen Pornos, und auf einmal die Frau in einer vollkommen anderen Weise entdeckt. Und es ist für den Mann wie die Begegnung mit der Göttin. Und in diesem Zusammenhang ist es so wichtig, jetzt nicht in falsche Anhaftungen zu führen. Und ich finde, also die Christusnatur, die sucht immer nach einem geistigen großen Raum, wo der Blick beider in eine gemeinsame Richtung geht, ja, in Anteilnahme, Agape, Schicksal miteinander teilen. Wo können wir helfen? Wo können wir dienen? Also der Blick in die Welt. Und der Pan, der hat für mich auch diese ganz sinnliche Kraft zur Erde selbst, also zur Natur, die Natur wahrnehmen und auch im Kontakt miteinander, nicht zu sehr den Blick aufeinander richten, sondern sich einbetten in diese große kosmische Welt. Und da, ich würde immer gucken, dass wir geistige Texte miteinander teilen oder eben Weltwahrnehmung reinlassen in alle persönlichen Erfahrungen, die man miteinander macht.
Ja. Okay. Danke. Ja.
Gerne.
Ja, danke.
Gerne.
Ja, wir können wieder Fragen aufnehmen. Traut euch ruhig. Also es gibt tatsächlich, du kannst jede Frage geistig betrachten. Also auch wenn es eine ganz persönliche ist, hier könnt ihr euch ruhig trauen. Es gibt keine kleinen Fragen. Es gibt nur Fragen, die einem wirklich wichtig sind und die kann man stellen.
So, finde ich jetzt die Hand.
Genau, bei Reaktionen. Ah, hallo Burkhard.
Ja, okay, dann heben wir mal kurz die Hand.
Dann eine echte Hand heben, ja.
Ah, ja, sehr gut. Alles klar.
Okay. Das ist der Daumen.
Na, das ist der Daumen. Da unten drunter steht Hand erheben, weil dann rutschst du nach vorne. Ja, jetzt bist du da.
Okay.
Nee, doch nicht. Jetzt hat sich der Andrea gezeigt. Egal, sprich, ist gut. Wir sehen
jetzt sehe ich niemanden mehr. Ach, jetzt will Zoom sich updaten. Ich habe Zoom gern.
Aber wir hören dich. Wir hören dich.
Und wir sehen dich auch, Burkhard.
Lass ich das Bild jetzt mal weg. Folgendes, ich komme gerade aus einem Krisengespräch mit einem Freund, der ist in einer Krise. Was für mich die Frage ist, ist das Ego nicht der Feind der ganzen Geschichte?
Tja, da sprichst du ein Thema an. Also, ich sage immer, wir haben einen Steinkreis in Tamera, wo wir 96 Archetypen aufgestellt haben. Und ein Stein heißt vom Ego zum höheren Selbst. Und eigentlich ist das Ego die Ansammlung unserer ganzen Schmerzgeschichte. Und es hat keinen Sinn, das Ego zu verurteilen. Ich habe ganz oft dieses Bild, dass das Ego empfangen wird und umarmt wird von der großen Mutter, um daran dann aufzuwachen, hin zu seinem wirklichen göttlichen Selbst. Und trotzdem ist es natürlich so, ich glaube im Moment, also überall, wo ich mich umschaue, kommen Menschen tiefer in Krisen als vorher. Und das hat natürlich auch zu tun mit der Kriegssituation, in der wir insgesamt gerade stehen. Und das ist wie wenn so ein Schmerzkörper durch die Menschheit rast und immer guckt, wo kann ich mich festkrallen. Und das Ego erkenne ich immer daran, also dass ich im Ego verhaftet bin, wenn plötzlich so eine bestimmte Identifizierung einsetzt, ja, wo man sich mit dem Schmerz identifiziert und in Wirklichkeit ist man das gar nicht selbst. Und für mich ist dieser Punkt, die Zeugenschaft an der Stelle zu erlernen. Also, dass wir diesen Zeugen in uns sehen, der das alles beobachten kann. Und da gibt es dann eine Möglichkeit, relativ schnell aus diesem Schmerz auszutreten. Und ich finde es ein Wunder. Also ich sage immer wieder, dass ich jetzt hier sprechen kann. Ich habe nichts von dem selber gemacht. Ne? Was ist das für ein göttliches Wunder? Und in der Normal, das Ego identifiziert sich aber mit der Geschichte und sagt, ich bin die und du bist der. Also es denkt fast immer in Trennungsmustern. Und da habe ich das Gefühl, dass wir menschheitlich richtig so in einem Transformationsprozess sind, wo das höhere Selbst erwacht und dadurch aber auch der Schmerzkörper aktiviert wird. Also das Ego, wenn es merkt, meine Geschichte geht bald vorbei, wird sich sehr, sehr aufbäumen und alles unternehmen. Es verlangt immer nach mehr Glück und wenn es dieses mehr Glück nicht kriegt, verlangt es nach mehr Leiden. Und in dem Sinn ist es ein schmerzhafter Prozess, aber ich glaube, je mehr wir da Zeugenschaft drüber finden, desto mehr erkennen wir diese andere heile Gestalt, die eben auch da ist und die das alles sehen kann.
Darf ich das mal übersetzen, was ich verstanden habe von dem, was du gesagt hast? Weil phasenweise muss ich sagen, schön, was sie da redet, die Sabine, aber ich kann nicht folgen. Das Ziel wäre, sich damit auseinandersetzen, wie geht selbstlose Liebe? Ich schaue mir das an. Also jetzt, ich meine, hier betrifft es nicht mich selber. Ich sehe das bei meinem Freund und seiner Freundin und Dreierbeziehung und so weiter. Dann sage ich, ihr missbraucht euch gegenseitig. Das hat eigentlich nichts mit Liebe zu tun. Ihr missbraucht euch für euer Ego. Und von da rauszukommen hin in die Frage, was heißt eigentlich selbstlose Liebe? Ist das die Richtung, die du meinst?
Ja, also ich würde das Wort selbstlos ein bisschen übersetzen. Anteilnehmende Liebe. Also da ist ja das höhere Selbst ist ein liebendes Wesen per se. Also Liebe ist wie eine kosmische Urquelle. Und das Ego will immer haben. Und dadurch verliert es auch. Ja? Das Ego will begreifen, will besitzen, will in die Enge gehen. Und die selbstlose Liebe ist für mich ein bisschen kritisch. Also es gibt ja diesen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und es fängt immer auch an mit Selbstliebe. Also ich musste auf jeden Fall lernen, das Wunder meiner selbst überhaupt zu erkennen und von dort in den Dienst der Liebe zu gehen.
Warte mal, ganz kurz, tut mir leid, das ist mir gerade ein Stück zu wichtig. Das sind Impulse dabei, die will ich schnell aufschreiben. Jetzt geht der Akku raus, super. Das sind Sachen, die brauche ich.
Ich möchte dir ein Kapitel empfehlen. Ja. Ich habe das Buch geschrieben, Grace, Pilgerschaft für eine Zukunft ohne Krieg. Und da gibt es ein Kapitel zur Ego-Falle. Und das kann ich dir wärmstens empfehlen. Da habe ich diese ganzen Vorgänge sehr intim beschrieben, wie das Ego kämpft, bis es dann wirklich loslässt und dieses höhere Selbst überhaupt einlässt. Also das höhere Selbst ist immer verbunden mit dem Kosmos, mit dem Großen, mit dem Ganzen, ja. Und ist in der Kulturgeschichte ist der Eros immer, da kommt diese besitzergreifende Kraft rein und die Agape ist die anteilnehmende Liebe. Und ich denke, dass Agape und Eros sich wirklich verbinden werden in der Zukunft. Und wenn ich mir vorstelle, wir hätten das Vertrauen wieder in den Kosmos selber. Man stelle sich mal vor, man glaubt wirklich daran, dass im Zentrum des Universums Liebe alles lenkt. Dann wird dieses Haltenwollen vor allem in den sexuellen Beziehungen sich auflösen, weil man wieder viel mehr Urvertrauen hat in die Schöpfung selbst.
Danke.
Ich hätte gerade ich krieg die Angst in den Griff. Da liege ich aber nicht ganz falsch, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also es geht um die Auseinandersetzung mit der Angst.
Die Angst ist für mich die Kralle, die Hypnose unserer Zeit. Also wir leben alle in der Angst. Und deswegen will man auch in den Beziehungen den Partner nicht verlieren. Man will ihn besitzen. Und eigentlich geht es um diesen Wechsel von der Angst ins Vertrauen. Und das ist Eros und Religion. Also wo auf einmal man spürt, in dieser Christusenergie ist auch eine erotische liebende Quelle, die mich führt, wenn ich wirklich aufmache für den Vertrauensschritt. Und meistens erkennt man gar nicht, wie sehr wir von der Angst gelenkt werden. Und damit wird der Schmerzkörper aktiviert. Und dann fängt der ganze Krieg in der Liebe eben an.
Eine letzte Frage. Wenn ich, weil ich teilweise das nicht kenne, wovon du redest, also ich kenne es mir intellektuell aus dem Theologiestudium und aus sonstigen Geschichten, wenn ich mich darauf einlasse und dann enttäuscht werde, oder sagst du, da gibt es keine Enttäuschung mehr, oder was, wenn sie, wenn doch der Mensch in seiner Fehlbarkeit mal grundsätzlich in Ordnung ist und ich dann doch enttäuscht werde, was passiert dann mit mir, wenn ich mich so drauf einlasse?
Tja, das ist jetzt ein tiefer Punkt natürlich. Also wir haben ja eigentlich fast alle schon als Kinder eine Stelle erlebt, wo wir enttäuscht wurden in der Liebe. Und deswegen haben wir fast alle so einen Schwur getan, nie wieder. Und wenn dann einmal der Starkstrom wieder kommt und wir uns verlieben, dann setzt diese Verlustangst fast automatisch mit ein. Und da kann nur der Geist selber uns durchhelfen. Also die Nicht-Identifizierung, die wird uns dann helfen, diese Schmerzen zu erkennen. Und wenn sie einsetzen, zu merken, jetzt bin ich in Berührung mit einem Trauma. Und ich kann da geistig durchgehen, um eine nächste Stufe zu finden, ins Vertrauen. Und das kann man nicht nur in Beziehungen lösen, das geht nicht. Also wenn wir die Liebesthematik immer an die Beziehungen alleine binden, rennen wir wie die Lemminge immer in dieselbe Sackgasse. Deswegen ist es eben auch so ein großes geistiges Thema. Und dann kommt trotzdem Enttäuschung. Also wir müssen durch bestimmte Enttäuschungen durch. Aber wenn der erkennende Geist dabei bleibt, wenn ein Wissenwollen dabei bleibt, dann kriegen wir auch die Führung, wie wir die Wunden heilen können. Und die Enttäuschung fängt fast immer mit dem Besitzanspruch an. Also da kommt der Schmerz, mein Partner will nicht so, wie ich gern will, macht was anderes und dann kommt der Bratpfannenimpuls und man fängt an zu kämpfen. Und wenn man an dem Punkt der Erste begreift, mit diesem Kampf zerstöre ich die Liebe, dann kann etwas Neues einsetzen. Und das braucht aber eben, ich nenne es jetzt religiöses Vertrauen, ich meine aber keinen Gott, ich meine einfach Vertrauen in die Schöpfung selbst, dass in der Schöpfung selbst eine liebende Quelle uns durchhilft. Also von daher war deine Anfangsfrage, ist der Feind nicht immer das Ego, schon richtig. Nur man muss es sehr differenziert erkennen, was es eigentlich ist.
Ich will hier den Teufel nicht mit dem Belzebub austreiben, indem ich jetzt hier das, und das Ego, sage ich mal, hat auch irgendwo seinen Platz. Ja. Aber okay, gut, danke. Ja. Danke.
Ja, gerne. Ja, danke. Und die Sabine hat ja einen, zusammen auch mit Dieter Duhm und den Lehrern aus der Liebesschule, haben ja einen Kurs, Online-Kurs gemacht, Heilung der Liebe, den wir bei Terra Nova auch anbieten. Wäre vielleicht interessant, auch den sich mal anzugucken, jetzt, wenn du diese tiefen Fragen hast, und dann kann man weiter gucken. Super. Das war auch überhaupt für alle. Andrea. Hallo, bist du Andrea?
Ich bin Andrea, aber der Tim neben mir hat eine Frage. Ich reiche mal rüber.
Ja. Ich bin der Mann von der Andrea und wir sind schon sehr lange zusammen und sind jetzt genau an diesem Punkt, den ihr gerade beschreibt, sozusagen. Und dazu habe ich mal eine Frage. Und zwar haben wir uns jetzt ein kleines Gelöbnis gemacht, wo wir jetzt sagen, dass wir uns gegenseitig freigeben. Und der Eros-Energie folgen wollen, um eben dieses aufzulösen, dass der andere immer verkehrt ist und man sich nicht angenommen fühlt und auf der Suche ist nach der, sage ich jetzt mal, in der Sexualität richtig angenommen zu sein und da eben die Dinge im Weg stehen, die eben nach 25 Jahren im Weg stehen. Mhm. Aber dazu jetzt meine Frage, wenn ich das dann aufgelöst habe und der Schmerz kommt, ja, weil der wird kommen, da bin ich mir total sicher, wie gehe ich dann damit um? Warte ich da sozusagen, bis beide einen neuen Liebespartner gefunden haben und sich gegenseitig wirklich das sagen können? wo ich jetzt glaube, okay, wenn es bei dem einen jetzt ganz kräftig sozusagen der Starkstrom einfließt dann und er seinen Partner fragt, ist das in Ordnung? Und der sagt nein, dann wie geht man mit diesen Geschichten um oder wartet man, bis wirklich beide soweit sind? Ja, genau, das wäre meine Frage.
Also ich glaube, es ist total wichtig, die Schritte in der richtigen Geschwindigkeit zu tun und im Vertrauen. Also gerade wenn ihr nicht in Gemeinschaft lebt, dann braucht man auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn die Schmerzpunkte kommen, dass man gehalten ist. Ja? Und in dem Zusammenhang finde ich es erstmal einen riesigen Lernschritt, dass man sich überhaupt mitteilen kann. Ne? Jetzt habe ich ein Begehren zu einer anderen Person und der andere, statt mit Schmerz zu reagieren, was sehr schnell einsetzt, neugierig wird und wissen will. Und dann auf einmal erfährt, was ist es denn, was dich da so anzieht? Und dieser Punkt, dass man sucht ja oft etwas, wo man beim anderen landet, aber der Punkt, wie kann ich denn selber überhaupt kosmisch Vertrauen finden in meine eigene erotische Bejahung zu mir selbst, Selbstliebe. Also nicht egomanische Liebe, sondern Selbstliebe. Und das ist für mich der Punkt, dass wir das wirklich lernen, uns gegenseitig mitzuteilen. Und da gibt es dann keine Gesetze, aber wenn dann irgendwann die Freundin sagt, du, ich würde jetzt gerne einmal mich treffen mit dem und dem, dann muss man prüfen, wenn man spürt, die Eifersucht wird zu mächtig, dann würde man bitten, warte noch, ich bin noch nicht so weit. Also, dass man wirklich die Schritte behutsam geht, das ist eigentlich für mich der wichtigste Punkt da drin. Und für mich war also zum Beispiel meine eigene Partnerschaft, ich lebe ja seit über 40 Jahren in einer Partnerschaft und am Anfang waren wir noch gar nicht so partnerschaftlich verbunden. Und das war für mich ein Riesenschritt, wo mein Partner mir erzählen konnte, was er alles erfährt, wenn er andere Frauen sieht. Und dadurch, dass wir noch nicht in der Partnerschaft waren, konnte ich so neugierig nachfragen. Ich kann sagen, ich habe dadurch das Wesen des Mannes überhaupt erst kennengelernt. Während meine Beziehung vorher an der Stelle, da war die Eifersucht so mächtig, dass man gar nicht in den Raum kam, sich das wirklich mitzuteilen, ja. Und diese Offenbarung, wo eine Frau dem Mann wirklich sagen kann, was liebt sie und was liebt sie nicht, also die Sprache zu finden, die Mitteilungsformen zu finden, das braucht diesen Mutschritt, dass man den Vertrauensraum miteinander aufbaut. Ja.
Okay, danke.
Gerne. Ich wünsche euch viel Glück. Und es ist schön, wenn man dann merkt, dass der andere tatsächlich nicht weggeht, ja, dann wird der Eros in der Partnerschaft um so vieles tiefer. Also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Der Eros in meiner Beziehung ist dadurch gewachsen, dass wir den Vertrauensraum aufbauen konnten. Und er wusste, wenn ich mit einem anderen Mann gehe oder einer anderen Frau und zurückkomme, und ich das mitteilen kann, dann wächst so das Vertrauen, also dann wächst der Eros. Der Eros bekommt Flügel durch den Vertrauensaufbau in der Beziehung. Ja.
Das ist ja. Ja, vielen Dank für deine Worte. Danke.
Ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Online-Kurs kennen, Heilung in der Liebe. Da haben wir viele von diesen Themen beleuchtet. Und mir hat es auch immer geholfen, mich immer auch geistig zu orientieren in Büchern und so weiter, wirklich die geistige Kraft zu finden. Denn unsere Kultur hat da keine Angebote. Unsere Kultur ist so aufgebaut auf Vergleich, auf Konkurrenz. Und man braucht wirklich Kulturgedanken, die einem da helfen, in den Vertrauensraum zu gehen.
Na, danke. Corinna, hallo.
Hallo, ja, Corinna, bitte.
Ja, mit Anni.
Ich bin ganz neu und ich habe den Kurs noch nicht gemacht. Und Ich habe nicht eine einzelne Frage, aber ich beschäftige mich seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema Bindung und erlebe gerade in der Arbeit mit Menschen den Punkt, Sabine, den du gerade gesagt hast, wir haben alle schon mal eine Wunde erlebt, wo wir gesagt haben, nie wieder, oder wo wir unbewusst entschieden haben, nie wieder. Und ich habe sehr viele Menschen, die mir von Beziehungsproblemen berichten, wo wir zurückkommen auf die Mutter-Kind-Bindung. Und ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst oder magst oder schon mal irgendwo das erwähnt hast. Ich komme manchmal an Punkte, wo ich bei mir selber und auch bei Menschen, die sich an mich wenden, nicht weiterkomme, weil es so früh war, weil es so tief ist, so nonverbal, es nicht erlebt zu haben, sicher gehalten zu sein und unbewusst immer wieder in Partnerschaften steuert, wo etwas gesucht wird und immer wieder diese Grenze erreicht wird, weil es da ja nicht geht. Und ja, vielleicht kannst du was dazu sagen.
Naja, das ist das Hauptthema. Ich meine, ich bin mit 16 Jahren, habe ich gesehen, was in den Liebesbeziehungen für einen Wahnsinn läuft. Und jeder denkt immer, es sei die ganz persönliche Beziehung und die Schuld des Partners. Und da habe ich irgendwie mir als 16-Jährige gesagt, das kann so nicht gehen. Und wie können wir Vertrauensräume aufbauen, wo man nicht mehr lügen muss im Bereich der Liebe? Und dann erkennt man eben, dass es tatsächlich eine Kulturwunde ist, die wir alle miteinander teilen. Und dann kommt diese Frage, wie können wir Lebensumstände aufbauen, wo wir diese Wunde heilen können? Und dann war es für mich irgendwann der Punkt, also fast in allen Beziehungen ist es die Mutter, die irgendwann durch die Schlafzimmerwand kommt und sagt, Junge, so nicht. Oder und diesen Punkt, alleine, dass wir ihn erkennen, hilft uns schon, ja. Und dann, was heißt denn positive Mutterschaft? Dann, wie in früheren Kulturen, war die Mutter der Pol eine gemeinschaftsbildende Kraft. Und das wurde auf einmal in einen Käfig der Zweierbeziehung eingepfercht. Und dann bekommt sie Kinder und dann ist sie noch mehr im Käfig, ja. Und dann spürt man, wie sehr es um den Aufbau einer neuen Kultur geht. Und ich glaube nicht daran, dass wir in diesem Leben alle Wunden heilen können. Aber alleine an der Vision zu arbeiten, alleine an der Frage zu arbeiten, wie können denn die Generationen nach uns aufwachsen? Und dann komme ich bis hin zu dem Thema, können wir nicht die Erde tatsächlich positiv als Mutter wieder erkennen und bejahen? Es gibt ein umfassendes Lebensprinzip, was uns hält. Also so tief geht es dann. Das geht bis hin, ich sage immer, sie haben dem lieben Gott die Göttin weggenommen. Das muss ein ziemlich einsamer Gott sein, ja. Und diese Polarität im Leben selbst wieder wahrzunehmen, zu ehren und zu achten. Und das kann eine geistige Arbeit sein, die uns aus unseren, also die Wunden heilt. Ich glaube, dass das Leben selbst immer auf Heilung ausgerichtet ist. Aber es braucht den erkennenden Geist. Und es gibt ja auch wie ein Denkverbot in unserer Kultur, ja. Man darf ja da gar nicht zu Ende denken. Und diesen Mut zu finden, immer weiter zu fragen, durch was entsteht denn Vertrauen und Wahrheit in der Liebe, das ist aus meiner Sicht ein revolutionärer Akt.
Und ich merke auch, dass eine große Überforderung der sogenannten Kleinfamilie herrscht, weil sie nicht naturgemäß ist. Es fehlt das tragende Element, so, nämlich der Clan oder wie immer wir es bezeichnen, das Netz, der Clan, der Boden. Und ich glaube, da ist richtig Arbeit. Also das richtig Arbeit und vor allem Selbstehrlichkeit gefragt. Weil wir ja alle, also ich sag mal alle, weil alle, die um mich herum sind, bejahen das, alle die gleiche Wunde in uns spüren und gleichzeitig uns gegenseitig helfen, unterstützen, wie auch immer, wollen.
Ja, so ist es. Danke, du sagst die richtigen Worte und jetzt, wir müssen es gemeinsam anpacken. Ja, wir müssen.
Und deswegen liebe ich diesen Clan-Gedanken, diesen Gemeinschaftsgedanken, weil der für mich ein großes Fundament bietet. Diese Kleinfamilie, egal ob Vater oder Mutter, sie sind alle überlastet. Sie greifen oft ins Leere, selbst wenn Familie da ist, aber sie greifen vom Halt her ins Leere. Ja. Danke.
Ja, gerne.
Katja, du. Bist du da? Kannst du deinen Ton anmachen?
Katja König wäre jetzt dran, ne?
Hallo.
Oh, jetzt bist du da.
Hallo, grüß euch. Ja, erstmal total schön, dass ihr da seid und die Verbindung wieder spürbar ist zu dem großen Ganzen. Bei mir hat es ganz doll resoniert, ganz am Anfang, wo ihr das Thema angesprochen habt, bei sich selber ankommen. Und bei mir sind so viele Themen.
Oh, da haben wir einen kleinen, ne? Einen kleinen Stammesgenossen. Hallo.
Hey. Mr. Ismail. Ja. Yeah. Also von der Frage, wie Heilungsbiotop, wie lässt sich's gründen, wie gelingt es mir, einen Ort zu finden, wo ich in Gemeinschaft leben kann, und irgendwie alles, der Strudel scheint sich so zu zentrieren, auch das Thema mit dem Partner.
Ja, ganz kurz und dann bin ich wieder bei dir, ja?
Wir haben so viel Gemeinsames und trotzdem triggern wir uns so sehr.
Katja, hallo.
Hause vielleicht? Ich melde mich nochmal.
Ja, entweder, dass, wenn du die Möglichkeit hast, den Kleinen vielleicht jemanden zu geben, der ihn für diese 5 Minuten wäre, auf jeden Fall gut. Dann hast du mehr Freiraum. Oder bist du ganz alleine?
Ja, ich bin hier gerade ganz alleine. Also die Mannschaft ist so ein paar Meter entfernt. Und ich müsste mich komplett ausklinken, weil ich glaube, der Ton irritiert ihn.
Mhm. Ja. Ich sag mal, du hast ja ein paar Sachen gerade genannt, ne? Diese Frage, wie kann ich in Gemeinschaft leben? Das ist, glaube ich, im Moment eine Kernfrage für ganz, ganz viele Menschen. Und ich kann allen nur empfehlen, besucht Gemeinschaften, die schon existieren, um zu lernen. Also Gemeinschaft, die Sehnsucht haben wir alle. Und hier ist so viel zu lernen, um nicht in die Schmerzen zu gehen, ne, miteinander. Und ich möchte gleichzeitig sagen, wir sind alle Gemeinschaftswesen, ob wir wollen oder nicht. Also unser ganzer Organismus kann nur bestehen, weil die ganzen Organe miteinander kooperieren. Und wir sind Gemeinschaft, nicht nur unter Menschen. Das machen viele, aus meiner Sicht machen sie den Fehler, dass man sich dann viel zu schnell vor allem nur auf das Menschliche bezieht. Wir sind aber eine universelle Gemeinschaft mit Pflanzen, mit Tieren, mit Wasser, mit Feuer. Und dieses Verhältnis überhaupt wieder zu finden und diese Vertrauenskraft, die im Universum angelegt ist, die hilft uns dann auch im menschlichen Bereich. Und Gemeinschaftsaufbau ist ein Studium. Und wenn man ein Heilungsbiotop gründen möchte, dann würde ich sagen, nehmt euch 2-3 Jahre Lehr- und Lernzeit, besucht Gemeinschaften, um dann zu gucken, ob ihr selber Gemeinschaft gründen könnt oder euch auch an bestehende Gemeinschaften anschließen. Weil ich kenne viele, die fangen dann an, die wollen Gemeinschaft gründen. Und wenn das nicht mit Studium begleitet ist, rennt man sehr schnell auch in alle die Schmerzen rein, die sich in der Partnerschaft ausdrücken und dann auch in der Gruppe. Also Gemeinschaft ist ein Studium wert. Ja.
Danke, Sabine. Okay. Ja, wir haben jetzt hier, die Sari hat sich gemeldet, Nazanin und Anne und Julia. Das würde ich sagen, ihr drei seid eingeladen, noch eure Frage zu formulieren, und dann so etwa 1 Stunde haben wir gesagt, dann schließen wir auch den Kreis. Also super. Sari, fang mal an.
Ja, hallo. Also erstmal vielen lieben Dank, dass dieser Raum besteht und dass ihr den einmal im Monat aufmacht. Vielen Dank, Sabine. Ich freue mich jedes Mal total und es ist immer ein Riesenhighlight und ich bin immer sehr berührt, auch von euren Fragen, weil ich immer total mit resoniere. Jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Und zwar hattest du, Sabine, am Anfang kurz den Steinkreis erwähnt, von dem ich schon gehört habe, den habe ich leider noch nie gesehen. Aber ich wusste nicht, dass der assoziiert ist mit 96 Archetypen. Und es ist natürlich jetzt keine Zeit, über jede einzelnen zu sprechen. Aber ich würde dich gerne fragen, was du genau mit Archetypen meinst. Denn mir ist der Begriff auf jeden Fall bekannt und ich habe auch Psychologie studiert, wo es auch um Archetypen geht in manchen Richtungen. Aber ich habe vor kurzem oder schon vor längerem ein sehr interessantes Buch von Gerda Weiler gelesen. Ich weiß nicht, ob du die Frau kennst.
Ja, kenne ich, ja.
Okay, und die hat ein Buch darüber geschrieben, dass sie eben, wo sie eben nicht Archetypen sagt, sondern Urbilder. Und sie sagt, dass Urbilder ist eigentlich das, was wir meinen, und Archetypen sind eigentlich Narrative, die auch sehr patriarchal geprägt sind sozusagen. Und ich wollte dich deshalb fragen, was deine Meinung dazu ist und welche Art von Archetypen in dem Steinkreis symbolisiert werden sozusagen.
Okay. Also ich benutze den Begriff tatsächlich einfach, Griechisch heißt ja Arche am Anfang, ne? Der Typ am Anfang, also Urbild kann man schon sagen. Und ein Hinweis, ich stelle zurzeit jeden Montagmorgen im Ring der Kraft immer einen Stein vor aus unserem Steinkreis. Mhm. Und es gibt auch ein Buch darüber, das heißt Traumsteine, Reise ins Zeitalter der sinnlichen Liebe. Und der Steinkreis, es gibt in Portugal einen Steinkreis mit 96 Steinen. Das ist der älteste Steinkreis Europas angeblich. Und ich habe diesen Steinkreis sehr, sehr oft besucht und habe versucht rauszukriegen, wer hat den errichtet, was ist der Sinn des Ganzen, und habe dann eine Art von Stammeskultur gezeigt bekommen, wo vom Kinderaufwachsen, also wie sich ein Wesen entscheidet, auf die Erde zu kommen, bis zum Tod, die ganzen verschiedenen Durchläufe beschrieben wurden. Und da geht es eben über das Kinderaufwachsen, Kinder und Pflanzen, Kinder und Tiere, Liebesschule, Beruf, Berufung, Engelswesen. Also es sind die verschiedenen Archetypen dargestellt, dass wenn sie tatsächlich ihre entelechale Kraft finden und sich ergänzen, dann ist es die Heilung einer Kultur. Und das beschreibt der Steinkreis und auch das Buch Traumsteine. Mhm. Also eine Art von Urerinnerung, in welchem Verhältnis wir eigentlich gedacht sind als Menschen. Ich glaube ja, dass die größte menschheitliche Wunde darin besteht, dass wir verlernt haben, in Gemeinschaft zu leben und dann imperiale Reiche errichtet wurden und dass hier etwas zurückgeführt werden will in eine natürliche, universelle Lebensform. Und die Archetypen sind eben diese verschiedenen Urkräfte des Menschen, die sich miteinander ergänzen zu einem Stammesorganismus. Das ist jetzt ganz kurz beantwortet, aber den Rest, ja.
Schön, also ich habe das Buch gelesen, ich fand es auch ganz wundervoll, aber das mit den Archetypen kam da für mich gar nicht so hervor. Aber ja, es ergibt jetzt für mich Sinn, das heißt, diese 96 Typen sind quasi auch in jeder Gemeinschaft zu finden, wenn sie dann funktioniert, sozusagen. Ja, genau. Vielen lieben Dank.
Ja. Mhm, gerne.
Danke sehr. Und danke auch für den Hinweis mit dem Montag.
Nathanin und Anne, wer möchte von euch sprechen? Anne.
Genau, die Anne. Ja, jetzt muss ich irgendwie mal gucken, wie ich das sagen kann. Ich habe den Eindruck bei mir selber, dass je verrückter die Welt außen wird, desto mehr packe ich alles weg, was in den Bereich, also mein Frausein geht, in den Bereich Eros und alles. Und gleichzeitig ist so ein Wissen da, dass eigentlich ist gerade in der jetzigen Zeit besonders, also dass die meine Verbindung zum Leben ist und zum den Lilith-Teil von mir und von uns Frauen lebendig zu halten in dieser Welt, dass die bestehen bleibt sozusagen. Also was heißt bestehen bleibt? Aber dass wir mit der Lebensquelle in Verbindung bleiben. Und gleichzeitig, wie gesagt, ich krieg diesen Spagat einfach überhaupt nicht hin. Ich weiß nicht, ob es anderen Frauen da irgendwie ähnlich geht oder Sabine, ob dir irgendwas dazu einfällt, das würde mich interessieren.
Naja, ich meine, es nach meinem Gefühl spitzt sich die Weltsituation in einem Ausmaß zu. Also ich empfinde, wir leben mitten in der Apokalypse. Und die ganze Pandemie und alles ist natürlich ganz stark vernichtet, den Eros und die Urquellen immer mehr, ja, und die Lebenskräfte werden immer schwächer. Deswegen ist es für mich so wichtig, diese Sinnlichkeit des Lebens überhaupt wieder zu aktivieren. Ich meine da gar nicht sofort den sexuellen Kontakt, aber überhaupt den Körper wieder zu bejahen, mit den Naturkräften in Kontakt zu treten. Ich glaube, dass im Moment die Erde sich kräftig meldet und uns auch Hinweise gibt, wenn wir uns genügend Raum und Zeit nehmen, tief genug hineinzuhorchen. Und von dort kommen auch die Heilkräfte und die Helferkräfte, ne? Und dann, das kann durch Tanz sein, das kann durch Bewegungsformen sein, dass wir eine bestimmte Lebensenergie in uns gesund halten und aktivieren, halte ich im Moment für ganz, ganz wichtig.
Ja. Ja, ja, danke.
Gerne. Gerne. Julia, hallo. Magst du deinen Ton mal anstellen, dann hört man dich auf dich genau.
Ja. Jetzt bin ich online. Hallo Sabine.
Hallo.
Es könnte sein, dass die Leitung etwas hapert. Ich versuche langsam zu sprechen.
Im Moment hört man dich gut.
Ja, ich bin sehr froh, dass ich in dem Kreis bin, denn gerade deine letzten Worte spiegeln das, was mein persönliches Leben ausmacht. Ich habe 2019 einen alten Seelenpartner kennengelernt. Also ich bin schon über 25 Jahre, 30 Jahre in einer Beziehung, ganz früh Kind bekommen und dann das Leben mit diesem Mann gemeistert. Er war sehr oft im Ausland. Ich konnte so mein eigenes Leben führen. Das war auch finanziell gut behütet. In dem mir andere Männer begegnet sind. Und ich bin aber immer wieder zurückgerutscht in die Beziehung. Mhm. Und jetzt ist mir das wieder geschehen. Und ich habe sogar meinen Job geschmissen. Ich bin mit Yoga und Meditation sehr vertraut. Ich weiß also, was unser Kopf und unser Geist macht. Ich weiß auch, was das Ego ist und das Selbst. Ich kenne auch die Schöpfung an sich. Das sagt mir alles was. Und trotzdem habe ich mich so reingesteigert in diese neue so gesagt, dann wollte ich auch meinen Job schmeißen, weil irgendeine innere Stimme gesagt hat, du musst nochmal, beweg dich, beweg deinen Arsch, mach nochmal was Gescheites. Und dann kam Corona und hat das alles ausgebremst. Also was ich die letzten 2-3 Jahre mich noch runter reduziert habe, als dass alle Pläne, die ich hatte, nicht gefruchtet haben.
Julia, kurz nochmal, magst du dich nochmal bündeln auf deine Frage?
Ach so,
das wäre schön, ja.
Ich habe das Gefühl, wenn ich mich im Eros fallen lasse oder in das Urvertrauen, auch meinem Partner gegenüber, dann verliere ich mich. Und ich kann das irgendwie nicht wagen. Ich glaube, das ist das Urproblem.
Ja, das ist irgendwie auch so ein klassischer Punkt, ne? Dass man sich gar nicht mehr voll traut, in die wirkliche Hingabe zu gehen, weil man befürchtet, sich zu verlieren. Und diese Frage, es hat immer was zu tun mit der Selbstliebe. Also normalerweise suchen wir einen Partner, weil wir in uns selber irgendwas gar nicht ganz bejahen oder nicht ganz aktiviert haben. Und wirkliche Partnerschaft lebt aber davon, dass wir uns selbst erkennen in unserer Urquelle, in unserer Urkraft. Und wenn ich dich so höre, dann höre ich einfach sofort raus, diesen Punkt zu finden, die eigene weibliche Quelle wirklich zu bejahen, unabhängig, ob da ein Partner ist oder nicht. Und dadurch wird man dann partnerfähig, ne? Und dann hat man auch die Fähigkeit, sich ganz tief hinzugeben und hinterher zu bedanken, voreinander zu verneigen und keine Backfäden zwischeneinander zu spinnen, ja. Also wo man keinen Anspruch, Besitzanspruch aneinander stellt. Und Corona hat uns alle durcheinander gebracht. Das ist so. Und ich finde es übrigens interessant, das heißt ja Pandemie. Und Pan ist das Ganzheitliche. Ne? Und man stelle sich jetzt vor, dass wir nicht dieser Pandemie der Krankheit folgen, sondern diese Pankraft der Heilung genau dadurch aktivieren müssen. Ich denke, das Leben zwingt uns gerade dazu, zu erkennen, welche Lebenskräfte heilen eigentlich und welche gehen in Richtung Vernichtung. Und da sind wir gerade menschheitlich. Das können wir irgendwie drehen, wie wir wollen. Wir sind an so einer apokalyptischen Stelle. Und ich kann dich nur ermutigen, diese Verbindung zu den heiligen Kräften des Lebens selbst und deines Frauseins zu aktivieren, in der Art, wie du deine Spaziergänge machst, wie du vielleicht Gedichte schreibst oder auch künstlerisch aktiv zu werden und von dort aus dann in die Beziehungen zu gehen. Ja.
Danke. Ja, super.
Wir werden gebraucht, die Erde braucht uns. Es ist wirklich wichtig, dass wir das nicht vergessen.
Gibt es denn, sagen wir mal, ich kann mir das visuell nie vorstellen, dass ich mich verbinde mit der Uridentlichen. Oder hast du einen Tipp?
Ja, also regelmäßige Praxis. Also ich selber gehe immer an einen Kraftplatz, ich gehe in die Stille und dann merke ich, wie viel hier plappert an Gedanken und versuche, mich auf eine Frage zu konzentrieren. Also ich gebe eine Frage ein und dann gehe ich auf Horchposten. Und das ist eine Praxis, die kann man sich angewöhnen. Und dann merkt man jedes Mal, wenn diese Stille einsetzt, dann kommt eine solche Macht aus der Schöpfung. Und man hört auf einmal die Vögel anders oder man sieht das Licht anders und man fühlt die Verbundenheit mit dem Ganzen. Ne? Und auf dem Weg habe ich immer mehr auch gelernt, meine innere Stimme zu erkennen, also diesen führenden Impuls, den es im eigenen Innern gibt. Es gibt einen Online-Kurs, ich weise darauf hin, der heißt Spirituelle Gebetspraxis, glaube ich. Was sind
spirituelle Lebensforschung und Gebetspraxis. Wir nennen den jetzt ein bisschen anders und stellen den demnächst, also im Spätsommer, Frühherbst, auf die Terranova.earth auch drauf. Nennen die dann sinnliche Spiritualität und spirituelle Lebenspraxis, so ähnlich. Und da kannst du dann richtig auch selber Übungen machen und die Sabine macht da einen richtigen Kurs zu, wie sie einen auch auf den Weg schicken kann.
Ja. Das Wort Gebet ist ein bisschen irreführend, ja, weil da stellt man sich immer vor, Hände falten und zu irgendeinem lieben Gott da oben beten. Aber gemeint ist Kommunikationspraxis, Kontakt mit dem Ganzen. Wir sind holistische Wesen und wir können eine Frage stellen und dann gucken, was die Welt uns antwortet. Und das kann man richtig lernen, ja. Wäre jetzt ein neues Kapitel.
Ja, danke, Sabine. Mhm. Für heute würde ich sagen, schließen wir erstmal den Kreis. Und wir werden jetzt mal die nächsten Monate eine Art Sommerpause machen. Und im September geht es weiter. Und unsere Idee ist dann ab September, das so aufzubauen, dass wir am Anfang Sabine auch so 20 Minuten spricht oder ein kleines Interview ist und dass ihr dann richtig in kleinen Gruppen auch miteinander ins Gespräch kommen könnt, so wie Sprechstabrunden, wo ihr dann eure Themen bringt und eure Fragen miteinander formuliert und dass wir dann wieder mit Sabine zusammenkommen. So als Idee, nur dass ihr wisst, was wir ab September vorhaben und es wird den neuen Kurs auch geben demnächst. Und ihr seid herzlich eingeladen, wiederzukommen und auch eure Freunde einzuladen, mitzumachen, weil es ist jetzt ein ganz offenes Webinar. Ne? Es ist nicht gebunden an sonstige Dinge wie Kurse. Aber toll ist, wenn ihr in der Zwischenzeit Lust habt, einen der Kurse auch zu machen. Ja.
Ja, danke. Die Zeit ging schnell rum. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit. Ring der Kraft läuft trotzdem weiter für die, die wollen, jeden Montagmorgen spirituelle Lebenspraxis. Und ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Danke.